Ja, einen guten Morgen, herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Man stelle sich vor, bei einigen liegt es lange zurück, bei anderen ist es vielleicht die aktuelle Situation. Man hat einen anstrengenden Arbeitstag. Der Arbeitstisch ist voll Arbeit und eigentlich hat man keine Zeit. Aber man verspürt Hunger. Deswegen geht man in der Mittagspause zum Döner um die Ecke. Man kommt um die Ecke und da ist eine Riesenschlange. Also ich meine jetzt nicht das Tier, sondern Menschen, die da stehen. Und so musst du dich hinten anstellen. Die Uhr tickt, aber nichts tut sich. Vielleicht kennst du nicht diese genaue Situation, aber solche ähnliche Situationen, wo du im Supermarkt deines Vertrauens bist und deine Kasse, wo du anstehst, geht nicht voran. Du sitzt beim Arzt, ein Name nach dem anderen wird aufgerufen, aber deiner eben nicht. Herr, wie lange noch? Wie lange noch kennen wir aus alltäglichen Situationen oder vielleicht auch aus schlimmeren Situationen? Mobbing in der Schule, am Arbeitsplatz, wo die Zeit nicht vergeht, wo man krank ist und um Genesung bittet, aber nicht heile wird. Herr, wie lange noch? Das ist die Situation Davids. Vom Vertrautesten, ja vom General oder wenn man ähnliche Position zumindest, er war Heerführer zum Staatsfeind Nummer 1. Aber Gott verheißt ihm, du wirst mal der König Israels sein. Gott hat es versprochen, Gott hat es verheißen, also wird es eintreffen, aber aktuell ist David auf der Flucht. Und nun stellt sich der Leser dieses Abschnittes die Frage, wann nun wird David endlich König? Und ich kann mir vorstellen, genau diese Frage wird auch David getrieben haben. Wie lange muss ich noch fliehen? Wann werde ich König sein? Und ich glaube, in diesem Ausharren und diesem geduldig zu sein, können wir von David viel lernen. Denn die Frage, Herr, wie lange noch, ist doch die Frage, wann endlich ist das dunkle Tal, in dem ich mich befinde, das voll Schmerz ist, endlich Vergangenheit? Wann kann ich endlich wieder ein normales Leben führen? Wann treffen deine Zusagen endlich ein? Ich trachte danach. Mein Herz sehnt sich danach. Es ist die Frage, wie können wir an Gottes Verheißungen festhalten, auch wenn aktuell nichts dafür spricht, dass sie sich erfüllen werden? Wie schaffe ich es geduldig, an Gott in dieser Situation festzuhalten? Denn die Wartezeit ist eine Versuchungszeit. Wartezeit ist oft eine Zeit, die angegriffen ist, ja, die hart umfochten ist. Wir lesen das in Davids Bericht und ich möchte mal kurz einen Überblick geben. Zuerst befindet er sich in Gibea. Gibea, das war die damalige Hauptstadt, also die Residenz von Saul. Dort befindet er sich und dann muss er fliehen. Er flieht nach Rama. Doch auch in Rama ist er nicht sicher, er kehrt dann wieder zurück nach Gibea und trifft sich mit Jonathan, bleibt aber versteckt. Nachdem Jonathan ihm sagt, ja stimmt, mein Vater möchte dich wirklich töten, flieht er nach Nob, wo die Priester versammelt sind, wo er zu Goliaths Schwert kommt. Von da flieht er nach Gath, also zu den Philistern. Auch da ist er nicht sicher. Er muss sich als Verrückter ausgeben und flieht dann wieder zurück nach Israel. Dort versteckt er sich in einer Höhle. Männer kommen zu ihm, die sein Heer verstärken. Ja, seine Familie kommt zu ihm, Vater und Brüder. Und nun flieht er nach Moab, um seine Familie in Sicherheit zurückzulassen. Der Herr befiehlt ihn dann, ja wieder zurück nach Juda, nach Israel zu kehren. Er befreit Keila. Saul möchte ihn ergreifen. Er flieht in die Wüste Ziph. Zwischen Hebron und dem östlichen Toten Meer. Dort versteckt er sich in der Wüste. Und wieder wird er verraten. Die Bewohner von Ziph, das ist die Stadt, die in der Nähe liegt, die verraten dem Saul, ja, David ist in dem Gebiet, wo wir leben. Und Saul kommt. David versteckt sich in der Höhle. Saul weiß nicht, wo David ist, und Saul geht in dieselbe Höhle, in der sich David befindet. Wieso? Weil er auf Toilette gehen muss. Er geht in die Höhle und nun kommt die Versuchung. Nun kommt die Versuchung für David. Saul befindet sich allein in der Höhle ohne Leibwache. Das ist die Chance für David. Und so sagen die Männer Davids, sieh, heute ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, sieh, ich gebe deinen Feind in deine Hand und du kannst mit ihm tun, was gut ist in deinen Augen. David stellt sich dagegen. Er schneidet ein Stück vom Kleid Sauls, was ebenfalls hochriskant ist, aber er tut es. Und für die Männer Davids ist das nicht verständlich, was da eben David tut. Und sie wollen sich selbst erheben und den Saul töten. Aber David hindert sie daran. Und die Frage ist doch, wieso verschont David den Saul? Ich habe mich gefragt, die Männer Davids, die sagen ja, töte ihn. Aber selbst dann ist ja das Problem noch nicht vorbei. Vor der Höhle befindet sich das Heer Sauls. Wie kommen sie denn lebend aus der Höhle? Würden diese Männer wirklich gleich den neuen König David akzeptieren? Oder würden sie sich an einen anderen Anführer wenden, an die Seite Jonathans? Oder wollen sie Rache üben? Auch strategisch kann man sich fragen, ist das wirklich ein guter Plan, ja, als König Israels durch einen Putsch an die Macht zu kommen? In der Geschichte, ja in der Weltgeschichte sehen wir das immer wieder, aber im Volk Gottes? Ja, wir stehen immer wieder in der Gefahr, nach weltlichen Maßstäben oder auch nach weltlichen Maßstäben in der Gemeinde zu trachten, aber es ist eben nicht der Weg Gottes. Auf Gott zu warten, in der Position selbst zu verharren, ist oft weiser. Aber es ist nicht die Frage Davids, sondern David tötet Saul nicht, weil es das Gesalbte Gottes ist. Und so ist es die Versuchung Davids, Gottes Gebote zu brechen. Davids Versuchung ist, der ganzen Flucht ein Ende zu setzen und wahrscheinlich so König Israels zu werden, wie es eben Gott versprochen hat. Das Problem ist nur, wenn er jetzt dahin kommen möchte, muss er das Gebot Gottes brechen und den Gesalbten Gottes töten. David wusste, Saul ist nicht einfach ein Mann. Saul ist nicht einfach irgendein König, sondern er ist der Gesalbte Gottes. Wir wissen ja, jede Regierung ist von Gott eingesetzt, aber hier bei Saul ist es nochmal anders. Er ist eingesetzt von Gott direkt, auserwählt aus allen Männern Israels, um das Volk Gottes zu führen. Und David wusste, wenn ich diesen töte, versündige ich mich an Gott. Vielleicht ist es schwer, diese Situation ins Heute zu übertragen. Wenn wir an die Zusagen Gottes denken, dann denken wir oft an die Ewigkeit. Gemeinschaft mit Gott zu haben, ja keine Tränen mehr zu vergießen. Wir erwarten Jesu Christi Wiederkunft, aber wir können sie nicht beschleunigen. Aber es wäre zu kurz gegriffen, wenn es nur darum geht. In einem Online-Artikel von einem Pastor aus dem Osten habe ich Folgendes gelesen, eine Aussage von ihm. Leidende Herzen sind unfassbar anfällig für Versuchung. Blutende Herzen können unglaublich schnell offen dafür sein, Grenzen zu verschieben, um zu bekommen, was man sich so sehr erwünscht. Und das ist der entscheidende Punkt. Solange wir sagen, Herr, wie lange noch, ist es ein unvollkommener Zustand. Wir begehren nach etwas, das endlich erfüllt werden soll. Und die Gefahr ist, auf einmal Grenzen zu versetzen, auf einmal feststehende Grenzen ins Unklare zu ziehen, schwammig zu diskutieren und wegzusprechen. Und somit wird die Lebenssituation von David auf einmal für uns so lebensnah. Das Herz schreit nach Nähe und Geborgenheit. Da gibt es die Person, die ungläubig ist. Und wir wissen, was Gottes Wille ist. Aber man verschiebt die Grenze, weil mein Herz begehrt. So steigen unverheiratete Paare miteinander ins Bett und haben miteinander Sex. Haben wir Christen was gegen Sex? Nein. Wir befürworten Sex in einem bestimmten Rahmen. Aber das Herz trachtet danach. Und wir können nicht mehr warten. Das Herz schreit nach Heilung. Ist Heilung gut? Ja. Sonst wäre uns nicht die Ewigkeit verheißen, ja ohne Leid. Aber die Geduld zu warten ist so schwer. Ich möchte die Heilung schon jetzt. Und dann auf einmal werden fragwürdige alternative Heilpraktiken zu sinnvollen Alternativen erklärt. Grenzen, die ehemals klar waren, werden schwammig und aufgehoben. Verstehe mich bitte nicht falsch, die Situation ist verständlich und wahrscheinlich sind wir alle in dieser Situation versucht, Kompromisse zu gehen. Den Pastor, den ich eben zitiert habe, er schreibt aus seinem eigenen Leben. Er und seine Ehefrau, sie wünschen sich Kinder. Sie haben alles probiert, aber es funktionierte nicht. Sie haben Arzttermine gehabt. Und einige Schritte gingen sie, aber dann kamen sie an Grenzen. Und sie mussten sich selbst fragen, was ist christlich, ethisch noch vertretbar? Bis wohin können wir gehen? Und in der Situation, sagt er, leidende Herzen sind unfassbar anfällig für Versuchung. Blutende Seelen können unglaublich schnell offen dafür sein, Grenzen zu verschieben, um zu bekommen, was man sich so sehr wünscht. Ja, der Bericht Davids soll in unsere Herzen sprechen. Wir sehen, David ist auf der Flucht. Ja, das scheint vielleicht mal lebensfremd zu sein. Ja, wir leben in einer anderen Welt heute, aber wenn wir seine Versuchungen sehen, die tägliche Anfechtung, zu fliehen, ist nicht angenehm. Ja, fast die tägliche Angst zu haben, werde ich wieder entdeckt, ja, werde ich verraten. Wieder muss ich ein neues Versteck finden. Ist meine Familie in Gefahr? Die Versuchung, Abkürzungen zu nehmen, endlich einen Weg zu finden, dass diese Situation löst. Endlich, wenn Saul weg ist. Und jetzt kann ich dafür sorgen. Ich habe versucht, diese Situation Beispiele aus unserem Leben zu geben, um diese Situation möglichst lebensnahe zu machen, wo wir klare Grenzen auf einmal schwammig hinstellen, wo wir klare Grenzen auf einmal wegdiskutieren. Ich weiß nicht, ob du dich in diesen Beispielen findest, aber vielleicht gibt es ähnliche Situationen in deinem Leben, wo du ebenso versucht bist. Wir müssen das Ausharren Davids lernen, treu auf dem Weg Gottes zu bleiben, von dem Weg nicht abzuweichen. Im Neuen Testament, da werden wir immer wieder dazu aufgefordert, Geduld zu üben, auszuharren. Ja, unser Leben und in unserem Leben uns nicht von der Sünde versuchen zu lassen. So sind wir Gläubige herausgefordert, geduldig zu sein. Auch in Situationen, die nicht schön sind. 1. Timotheus 6, Vers 11 heißt es, du aber Mensch Gottes, flieh diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glaube, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Dinge, die uns versuchen, den Weg Gottes zu verlassen. Im Kontext von 1. Timotheus 6, da geht es um die Liebe zur Welt, um die Liebe zum Geld. Aber wir können das gleichsetzen mit allem, wonach unser Herz eben trachtet. Dem sollen wir fliehen und uns vielmehr auf die Dinge ausrichten, von denen Paulus hier schreibt. Fliehen, das heißt, ich nehme Distanz davor, und nachjagen, das heißt, ich versuche, möglichst nah dem zu sein. Unter anderem das Ausharren, die Geduld. Und wie schaffen wir es, treu zu bleiben in einer solchen Situation, wo unser Herz danach trachtet? Belehre dein Herz. Belehre dein Herz. Dass das, was wahre Zufriedenheit, ja wahres Glück bedeutet, nicht das ist, wonach dein Herz begehrt, sondern allein in Christus zu finden ist. Psalm 73, Vers 25. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht, ich nach nichts unter Himmel und auf der Erde. Es ist natürlich eine Frage des Glaubens. Können wir denn zustimmen? Aber selbst wenn der Verstand zustimmt, unser Herz muss es lernen. Und so heißt es in den Sprüchen, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Bewahre dein Herz. Achte auf dein Herz. Das heißt, belehre dein Herz. Die Wartezeit ist eine Zeit des Ausharrens, des treuen Ausharrens. Das heißt, wir ertragen die Leiden Christi, wie diese Leiden auch immer konkret in deinem und in meinem Leben aussehen, im Single-Dasein, in Krankheit, in sonstigen Anfechtungen. Lass uns unser Herz lehren, dass wahre Freude nicht in den Umständen zu finden ist, sondern allein in Gott. Ein weiteres werden wir versucht in der Wartezeit. Die Versuchung an Gottes Treue, an seinen Zusagen, ja an ihm selbst zu zweifeln. Davon lesen wir hier in diesem Bericht nichts. David kam aber in seinem Leben zu Glaubenszweifeln. Er hat auch einen Psalm darüber geschrieben, Psalm 13, da heißt es, wie lange, Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorge tragen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen Tag für Tag? David kannte die Situation, wo es scheinbar eben keinen Ausweg gab, wo Zweifel hochkommen an der Treue Gottes, ja an der Güte Gottes. Wo er sagt, wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? dein Angesicht zu verbergen vor mir. Damit drückt ihm David aus, dass der Herr sich von ihm komplett abgewandt hat. Die zweite große Versuchung ist also, die Beziehung zu Gott in Frage zu stellen. Vorher die Treue zu ihm und jetzt die Beziehung. Wir beginnen zu zweifeln, ist Gott wirklich gut? Ist das, was Gott von mir möchte, wirklich gut? Ja, wir haben viele gute Wünsche, einen Partner zu haben, Heilung zu erfahren und so weiter, das sind gute Dinge. Aber vielleicht sind sie in deinem Leben noch nicht dran. Andere Wünsche widersprechen Gottes Willen. Aber unser Herz trachtet so sehr danach, dass wir eben Grenzen verschieben. Wir stellen Gott und dass er gut ist, in Frage. Und genau davon spricht die erste Versuchung in der Bibel. Als Eva von der Schlange versucht wird. Die Schlange hat es geschafft, der Eva das Gefühl zu geben, Gott hält mir etwas Gutes vor. Die Schlange hat es geschafft, in Evas Herz den Gedanken zu haben, das, was Gott von mir möchte, ist nicht gut. Der andere Weg ist gut. Und genauso kann es auch bei uns sein. Unerfüllte Wünsche können uns zum Zweifeln erwecken, dass Gott und seine Gebote gut sind. Auch wenn wir sie in der aktuellen Situation nicht verstehen. So halten wir daran fest, Gott ist gut. Seine Gebote sind gut. Wir zweifeln an unserem Status. Wenn unser Herz nach etwas trachten, das wir so sehr wünschen, dann stehen wir in Gefahr, uns selbst zu definieren durch das, was wir nicht haben. Ich bin derjenige, der niemand haben möchte, deswegen bin ich Single. Ich bin die Alte, ja die Kranke, alle anderen sind gesund. Ich bin der Loser, der es geschafft hat, kein schönes Auto zu haben. Und so weiter und so fort. Wir definieren uns durch das, was wir nicht haben, was unser Herz begehrt. Wir zweifeln daran, was Gott in dir und in mir sieht. Ja, was Gott in uns sieht. Wir sind Kinder Gottes durch Christi Blut. Im Zentrum steht nicht, was wir haben, ja was wir nicht haben, wonach unser Herz trachtet, sondern in Gott, in ihm selbst. Du bist Kind Gottes. Und ich möchte an dieser Stelle einen kurzen Zwischenruf einbringen, sei ehrlich. Ja, ich habe jetzt einige Punkte gebracht und ich werde noch andere bringen, wo wir eben versucht sind. Sei ehrlich. Gott kennt dein Herz. Ich darf vor Gott weinen über die Auswirkungen einer gefallenen Welt oder auch ganz persönlich für das Leid in meinem Leben. Ich möchte euch nicht dazu ermutigen, das alles zu unterdrücken, sondern möchte euch dazu ermutigen, ehrlich zu sein und es Gott hinzulegen. Das heißt, wenn dein Herz weint, dann weine vor deinem Herrn. Such die Gemeinschaft mit ihm. Bete die Wahrheit. Spiel nicht etwas vor, denn Gott kennt dein Herz. Eine weitere Versuchung. Unerfüllte Verheißungen können uns an Gottes Zusagen zweifeln lassen, darunter auch die Treue Gottes. Wartezeit ist die Zeit der Versuchung. Ja, werden Gottes Verheißungen wirklich eintreffen? Und da finden wir viele Beispiele in der Bibel, wo eben lange Wartezeiten sind. David hat eine lange Wartezeit, bis er endlich König wird und Zweifel kommen könnten, ob ich wirklich König werde. Ja, Johannes der Täufer, er hatte eine lange Wartezeit, ja, bis Christus kommt und dann tauft er ihn und kommt ins Gefängnis. Und er zweifelt. Ist Jesus jetzt wirklich der Christus? 2. Petrus Kapitel 3, ja, davon lesen wir von der Warnung der Endzeit. Dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles von Anfang der Schöpfung an gleich. Genau diese Fragen. Wird er kommen? Wird er sein Reich aufbauen? Es ist ja so lange her, seit er diese Zusagen gemacht hat. Soll ich das alles nur versinnbildlichen? In der Theologie heutzutage ist die Wiederkunft Christi zu einer Nebensache geworden. Dabei ist die Wiederkunft Christi unsere Lebensausrichtung. Wir sollen unser Leben auf die Wiederkunft Christi ausrichten. Viele Beispiele in der Bibel, ja, wo Gläubige an Gott, an Gottes Zusagen festgehalten haben. Wir haben in der Kirchengeschichte Männer und Frauen, die an den Zusagen Gottes festgehalten haben, ja, bis in den Tod hinein. Was können wir tun? In Jakobus 5, die Verse 7 bis 11, schreibt Jakobus und er sagt uns Gott, so seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wider einander, damit ihr nicht gerichtet werden. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in den Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat, denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Jakobus nennt hier mehrere Vorbilder, denen wir folgen sollen, zum Beispiel der Bauer, der geduldig sät und geduldig wartet, bis es endlich die Zeit der Ernte ist. Er kann das Korn nicht zur Frucht ziehen, zum Wachstum ziehen, sondern er soll geduldig sein. Ein Vorbild für uns. Ein weiteres Vorbild für uns sind die Propheten. Ja, sie sagten viel über Christus voraus, über die Zeit Jesus Christus, wenn er sein sichtbares Reich bauen wird. Sie haben es nicht gesehen, aber sie vertrauten auf die Erfüllung. Als drittes Beispiel ist der Hiob genannt, der durch viel Leid gehen musste. Ja, eigentlich unermessliches Leid. Aber er hielt fest an den Zusagen Gottes. Er vertraute voller Geduld, dass Gott antworten wird. Drei reale Bilder, drei reale Vorbilder, an denen wir uns ausrichten sollen. Und mittendrin steht wieder das Herz. Lehre das Herz. Lehre das Herz, was wir wissen. Zum Schluss möchte ich keine Zusammenfassung meiner Predigt euch geben, sondern wir möchten jetzt miteinander ein Lied hören, wo eigentlich die Predigt gut zusammenfasst. Es ist ein Lied, das der Pastor, von dem ich jetzt ein paar Mal mich darauf bezogen habe, in dieser schwierigen Zeit, wo sein Herz danach trachtete zu sündigen, dieses Lied geschrieben hat. Und ich glaube, es hat ganz viel auf uns zu sagen, die wir sagen, Herr, wie lange noch?